Ja, dann möchte auch ich noch Sie recht herzlich auf unserem Event begrüßen. Mein Name ist Michael Reisinger. Ich bin seit circa 20 Jahren im Softwareumfeld, in Softwareentwicklung tätig. Die letzten 3,5 Jahre bei der Firma Anecon als Senior Softwareentwickler, Architekt und Berater. Ich bin aufgrund dessen sehr oft und sehr in sehr vielen verschiedenen Projekten auch tätig und möchte Ihnen heute ein bisschen was aus meiner Projekterfahrung, speziell mit dem Team Foundation Server und auch speziell mit den neuen verfügbaren Test-Tools von Microsoft jetzt berichten. Wir haben uns jetzt kurzfristig entschlossen, auch das ein bisschen so gemeinsam zu machen. Sie haben schon mitbekommen, ich komme von der Softwareentwicklungsseite. Deswegen wird vielleicht den Input, den ich nicht liefere, der Manfred vielleicht ergänzen. Schauen wir mal, wie es funktioniert.
Schauen wir mal, gell?
Ja. Was ist unsere Agenda für heute? Ich möchte Ihnen ganz kurz den Team Foundation Server vorstellen. Das möchte ich relativ kurz halten und im zweiten, eher längeren Teil möchte ich über konkrete Anwendungsbeispiele sprechen. Sprich Beispiele, wie Sie wirklich jetzt im Team Foundation Server Ihre Work Items anlegen, Ihre Tests anlegen, wie Sie mit Ihren Kollegen kommunizieren können, wie Continuous Integration ausschaut und so weiter. Nur um ein paar kleine Beispiele zu nennen. Was wir heute definitiv nicht sehen werden, sind Last- und Performance-Tests. Einfach deswegen, es gehört zwar irgendwo zu der Gruppe der Tests, hat aber jetzt unmittelbar nichts mit den Team Foundation selber zu tun. Und ja, gehe also prinzipiell ist einmal davon aus, dass Sie bereits quasi Ihr Quality Test Model gefunden haben. Ja, also wir sprechen hier jetzt nicht mehr davon, wie Sie jetzt richtig testen und wie jetzt ein richtiger Testfall aussieht, ja, sondern ich möchte Ihnen eher mehr zeigen, wie Sie Ihre Tests, die Sie planen, ja, auch im TFS integrieren und auch in einer Continuous Integration Umgebung integrieren. Ja, vielleicht vorab noch ein, zwei kurze Fragen. Wie viele Entwickler haben wir heute da? Aha, doch eine ganze Menge. Das überrascht mich jetzt. Das ist dann fast mehr als Tester, oder? Nur mal die Gegenfrage. Wie viele Tester sind heute da? Ah, naja, heute ist ja in etwa die Waage. Okay, super, sehr gut. Passt, wunderbar.
Ist auch entsprechend aufgestellt, also 50-50.
Wer von Ihnen, egal jetzt Tester, Softwareentwickler, wer von Ihnen hat schon einmal mit dem TFS zu tun gehabt, beziehungsweise kennt den TFS? Okay. Hat schon selbst Hand angelegt? Okay, sind dann schon sehr wenige. Ja, das heißt, wir werden vielleicht doch ein bisschen die Einführungssession ausbauen. Jetzt? Wunderbar. Tester.
Ich bin schon gewohnt jetzt mit dem Ding.
Ja, was ist der Team Foundation Server? Die Folie kennen Sie schon aus einem Vortrag von meinen Kollegen davor. Haben Sie sicher schon andernorts irgendwo gesehen. Über die Folie kann man einen ganzen Tag lang sprechen. Es ist eher schwierig, jetzt in möglichst kurzer Zeit den Inhalt rüberzubringen, sprich zu erklären, was ist der Team Foundation Server eigentlich wirklich für uns. Ja. Der Team Foundation Server ist definitiv mehr als wie nur ein Source Code Verwaltungssystem. Ja. Er entstammt natürlich geschichtlich gesehen irgendwo vom Source Safe ab. aber hat sich natürlich in der Zwischenzeit über die verschiedenen Versionen 2005, 2008, 2010 jetzt wirklich zu einem Tool entwickelt, das auch Microsoft mittlerweile als das Kerntool im Application Lifecycle Management sozusagen etabliert. Ja. Der Begriff Application Lifecycle Management ist vorher bei dir auch schon kurz gefallen. Vielleicht nur mal ganz kurz, was verstehen wir oder sprich, was verstehe ich unter Application Lifecycle Management? Application Lifecycle Management beginnt bei mir bei der Idee einer Applikation, ja, beginnt über die Definition der Requirements, über die Implementierung, über den Test, über Deployment, über Wartung, so lang, bis letztendlich irgendwann einmal die in Betrieb gesetzte Applikation auch wieder entsorgt wird und quasi offline geht. Diesen ganzen Lebenszyklus sehen wir als Application Lifecycle Management und da ist einfach der TFS, der Team Foundation Server, das Kernstück. Ja. Dementsprechend sind auch um diesen Kern herum, Sie sehen die einzelnen Bereiche im Application Lifecycle Management ja, angeführt, eben wie Projektmanagement, Requirements Management und so weiter. Wir kommen auf die einzelnen Bereiche dann noch zu sprechen. Wo wir heute nicht sehr viel machen, ist das Projektmanagement. Ja, das ist ein eigener Bereich. Dazu gibt es auch eine eigene Session. Nächstes Monat oder so, dann, das erfahren Sie dann am Ende noch. Test Case, Version Control, alle anderen Sachen werden wir großteils sehen, Reporting nur ganz überblicksmäßig.
Man vielleicht jetzt aus Sicht eines Testers, ja, ganz ein wesentlicher Aspekt ist wirklich diese Integration auf dieser Werkzeugebene. Ja. Das heißt, wir haben oft so früher, wie es mit Projekten drinnen gewesen, da haben die Entwickler mit ihren Werkzeugen in ihrer Welt gearbeitet und die Tester mit ebenso ihren eigenen Werkzeugen in ihrer Welt. Und diese Integration und Abstimmung hat eigentlich kaum stattgefunden. Meistens auch noch räumlich getrennt und das einzige Kommunikationsmedium war dann vielleicht noch E-Mail oder ein Zuruf. Und hier eben mit der Integration auch dieser Komponente Test Professional an der Stelle und damit auch diese Integration von Requirements Management, Test Case Management, und dann eben auch noch weitergehend in das ganze Thema Version und Source Control. Also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, eben diese Integration hier auf dieser Plattform. Das ist da sicherlich ein sehr starker Asset. Und das letztendlich auch interessanterweise die handelnden Personen wieder ein bisschen zusammenschweißt und zusammenführt. Und man setzt sich auch mit den anderen Bereichen damit stärker auseinander, weil sie eben auch präsenter sind. Und nicht irgendwo in irgendwelchen Tools und Räumlichkeiten.
Im Vergleich dazu, wenn es jetzt nur sehr wenige Firmen oder Personen gibt, die mit dem TFS schon zu tun gehabt haben, gehe ich doch davon aus, dass sie andere Tools verwendet haben als den TFS. Sind dann so Sachen wie Subversion, Hudson, noch in dem Bereich, gibt es irgendjemand, der also sprich andere Tools einsetzt im, sagen wir mal, Application Lifecycle Management außer dem TFS? Ja, auch nur ganz wenige. Ist die Frage, was macht der Rest? Also Source Code Verwaltung gehe ich einmal davon aus, dass quasi überall passiert, oder? Ja, also dem Nicken zumindest entnehme ich, dass das passiert. Ja. Okay, schauen wir einfach weiter. Ah, da geht's. Ich habe meine Präsentation so angelegt, sie besteht im Wesentlichen oder in der Hauptsache auch eigentlich aus Screenshots. Ich hoffe, man kann die Screenshots nur halbwegs hinten irgendwie wahrnehmen. Aha. Ist jemand da, der das vielleicht machen könnte nebenbei? Oder? Elektrisch, wo immer das.
Ja, geht schon. Bin manuell zu ziehen, ja.
Ach so. Oh, bitte. Besser?
Ja, deutlich besser.
Ansonsten würde ich Sie einladen, dass Sie einfach vielleicht in die vorderen Reihen kommen, da sind noch genug Plätze frei. haben keine Berührungsängste haben. Wir Entwickler oder ich als Entwickler beiße nicht. Ja.
Ich auch nicht.
Aber ich hätte es auch nicht angenommen. Ne? So, ja, also so als Codeverwaltung. Was jetzt schön im 2010er ist, ist das grafische, intuitive Interface, vor allem für Dinge wie Branching, Merging, Change, Tracking, History und so weiter. Ich hoffe, diese Schlagwörter sind irgendwie Begriffe für Sie im Bereich Source Code Verwaltung, weil ich werde sonst nicht sehr viel weiter darauf eingehen. Bug Tracking, ein ganz wichtiger Teil auch vom TFS. Speziell beim Bug-Tracking, aber auch über alle anderen Bereiche ist es im TFS generell so, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ja, sich die gleiche Information zu besorgen. Im konkreten Fall sehen Sie zum Beispiel den Windows Explorer, wo wir über Team Web Access einfach auf den TFS zugreifen und uns hier eine Liste der Bugs anzeigen lassen können. Ist typischerweise ein Tool, das wir verwenden oder unseren Kunden in die Hand geben, mit dem man sich selber sozusagen ein Bild über den Ist-Zustand machen kann. Man kann natürlich bei Team Web Access noch sehr viel mehr machen, es sind nur die Bugliste anzeigen, es soll nur exemplarisch dafür hier stehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch direkt aus der Visual Studio Umgebung heraus, das funktioniert natürlich auch aus dem Microsoft Test Manager heraus, das Tool, mit dem Sie als Tester im Normalfall am meisten sozusagen zu tun haben, und aus Microsoft Excel heraus und aus Third-Party-Tools und was auch immer. Ganz wichtig und eine super Sache ist im TFS das Teambild bzw. das Bildmanagement. Ja. Bildmanagement erlaubt mir im Prinzip, dass ich nicht nur auf meinem lokalen Entwickler-PC jetzt meinen Source-Code kompilieren kann oder die erstellten Testfälle auf meinem lokalen Rechner ausführen kann, was nicht immer praktisch ist. Ich kann meine Code-Erzeugung oder das Abfahren der Testfälle auch auslagern auf Background-Prozesse, die von anderen Maschinen aus ausgeführt werden. Das wären dann in dem Fall die Build-Controller, Build-Agents bzw. Test-Controller, Test-Agents für den Test. Wir werden dann auch ein bisschen sehen, wie wir mit den Dingen kommunizieren. Ganz neu im TFS 2010 ist auch der Testrunner. Ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Screen Recorder. Besteht aus der Applikation hier im linken Teil. Der rechte Teil wäre zum Beispiel eine Browser-Applikation, die Sie testen möchten. Die Testschritte, die Sie hier sehen, haben Sie bereits vorher angelegt. Und mit diesem Testrecorder können Sie dann diese Schritte auch tatsächlich ausführen in der Applikation, aufzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abfahren. Sehen wir auch später noch einmal im Detail. Ja, ganz wichtig, das ist der Teil, über den wir heute nicht sehr viel reden, ich möchte Ihnen trotzdem mitgeben, ist das Projektmanagement im TFS, klassische Schnittstelle MS Project, beziehungsweise im 2010er jetzt auch ganz neue Project-Server-Integration. Eine ganz wichtige Sache, speziell auch in Scrum-Teams, zum Beispiel als Ressourcenplanung. Ja, zu guter Letzt noch Reporting. Wie schon vorher erwähnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einen Überblick über das laufende Projekt zu besorgen. Sei es jetzt als Entwickler über das Visual Studio, als Tester über den Microsoft Test Manager. Für weniger technisch orientierte Personen eignen sich eben, wie gesehen vorher, der Team Web Access, beziehungsweise sofern Sie in Ihrer TFS-Landschaft oder in Ihrer TFS-Installation auch den SharePoint-Server verwenden, haben Sie die Möglichkeit, über ein SharePoint-Portal sich Dashboards anzeigen zu lassen, wo sie Informationen über Testpläne, Testdurchführung, Bug-Reporting, Code-Churn und alle möglichen Reports quasi sich hier schön anzeigen lassen können. Was?
Und das ist auf jeden Fall hier auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass nämlich jetzt auch die Informationen, auch über die wesentlichen quasi Dinge, an denen gearbeitet wird, nicht, während des Projektes, das sind Requirements, ist der Code letztendlich und das sind eben auch die Ergebnisse aus dem Test heraus, integriert zugänglich sind und transparent sind. Ja? Das heißt sowohl für den Projektmanager oder in einem Scrum-Team, vielleicht für den Scrum Master oder für das Team, es ist präsent in einem Dashboard, wenn man so möchte. Ja? Dadurch einfach auch die gesamte Akzeptanz, Aktualität und so weiter gesteigert und gefördert ist. Auch das, was eben zum Beispiel in der Gartner-Studie da besonders hervorgestrichen ist, dass diese beiden Dimensionen hier so integriert sind. Es gibt es selten. Ja? Oder es muss technisch extra eine Integration hergestellt werden zwischen diesen Landschaften der Testwerkzeuge und der Entwicklungswerkzeuge. Es gibt schon, aber hier ist es in einem Werkzeug immanent.
Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus den Projekten, die wir gemacht haben für unsere Kunden und die wir mitgenommen haben, ist einfach die Kommunikation, die Kollaboration. Ja, es gibt nichts Wichtigeres in einem Agile oder in einem Scrum-Projekt, ja, ist die Kommunikation. Das ist das Um und Auf. Ja. Und wenn man das Glück hat, dass diese Kommunikation durch das Tool auch noch unterstützt wird, ja, dann ist schon mal sehr viel geholfen. Ja.
Ja, besonders, weil ich sozusagen, als Tester habe ich das oft erlebt, so die 50% Entwickler-Attitüden. Ne? Das, was ich nicht in meiner Entwicklungslandschaft habe, in meiner Entwicklungsumgebung habe, das gibt es gar nicht. Ja? Also es war oft sehr schwer zu sagen, du schau, dort hast du ein Defekt-Management-Werkzeug oder da ist ein Test-Management-Werkzeug, da kannst du nachschauen, wo das drinnen ist. Das ist schwer möglich, weil man ja sozusagen einen Entwickler von den, glaube ich, 3 mm großen Schriften in den Source-Codes kaum wegkriegt. Und hier ist es aber die Akzeptanz allein nicht dadurch, dass es hier auf einmal da ist. Es ist Teil. Diese Informationen sind Teil der Entwicklungsumgebung. Dieses Faktum alleine steigert sofort die Akzeptanz, sich mit den Dingen überhaupt auseinandersetzen zu wollen.
Im TFS ist generell der Bedarf, sozusagen die Applikation oder das Tool zu wechseln, sehr, sehr gering, weil alles hoch integriert und konzentriert sozusagen in der Entwicklungsumgebung oder im Testmanager zur Verfügung steht. Ja, noch einmal zurück zum Anfangsbild. Was ich Ihnen da jetzt nur ein bisschen verschwiegen habe, die anderen Punkte haben wir gesehen, SharePoint, Office-Integration wie Studio, Team Explorer, Web Access, ist hier noch der Bereich hier drüben Extensibility. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass der Team Foundation Server anprogrammiert wird von Fremdherstellern, was auch gemacht wird. Beispiel Telerik bietet hier Applikationen an, wo auf Informationen im Team Foundation Server zugegriffen wird, um zum Beispiel Work Items als Scorecards auszudrucken oder was auch immer. Also gibt es verschiedene Anbieter mit verschiedenen Lösungen, die also hier direkt integriert werden können. Das Wichtigste des TFS, was ich auch noch verschwiegen habe, ist im Prinzip hier dieser weiße Bereich, ist das Prozess-Template. Das Prozess-Template gibt im Prinzip vor oder haucht dem TFS quasi das Leben ein, ja, was der TFS letztendlich für sie tun soll und leisten soll. Ja. Solche Prozess-Templates werden original von Microsoft mitgeliefert, sind zum Beispiel CMI, MSF for Agile, auch ein Scrum-Template findet sich dabei. Es gibt viele verschiedene andere Templates, die Sie auf Codeplex sich runterladen können. Und diese Prozess-Templates definieren im Prinzip, wie Ihre Work-Items heißen, welche Workflows definiert sind, wie Sie von einem, welche States es überhaupt gibt. Zum Beispiel States von einem Bug, welche States ein Bug durchlaufen kann. Das wird sozusagen alles im Prozess-Template definiert. Und ich bin sicher, wenn Sie lange genug bingen oder googeln oder wie auch immer, werden Sie wahrscheinlich auch ein Prozess-Template finden zum Wochenendhäuselbau für den TFS. Ja, also alles ist hier im Wesentlichen möglich. Sie müssen nicht nur Softwareentwicklungsprojekte mit dem Test machen, mit dem TFS machen. Okay. Ja, was ich noch sagen wollte, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ja, wäre es mir fast am liebsten, wenn die Fragen gleich kommen würden, gleich wenn sozusagen sie auftreten, solange wir noch in dem Thema sind, ist vielleicht ein bisschen einfacher als dann hinten auch. Ja, bitte. Ja. Mhm. Frage war, ich beginne nicht auf der grünen Wiese, ich habe schon etliche andere Tools wie Subversion und was ich. Wie bekomme ich das in den TFS hinein? Ja, auch auf Codeplex finden Sie dort etliche Beispiele, wie Sie zum Beispiel von verschiedenen Anbietern in den TFS hinein integrieren. Microsoft selber bietet so etwas für das Visual Source Safe an. Ja, Christoph, für Subversion gibt es jetzt wirklich schon was Gutes?
Für alles sowas Control Provider.
Ja.
Die entsprechende Migrationsfrage. Die Frage ist, ob es das gratis tun ist.
Genau, ja. Und wie gut sie natürlich auch sind. Ne?
Sind
die, ja. Die Antwort ist die Frage. Ja, wie gesagt, also wenn Sie Fragen haben, bitte einfach nur drauf los. Ich wäre jetzt sicher auch, wenn es jetzt speziell um konkrete Anwendungsbeispiele geht, ja, und wenn ich das aus Erfahrungen berichte aus unseren Projekten, bedeutet das nicht, dass ich damit ultimativ recht habe. Ja. Wenn Sie anderer Meinung sind, ja, oder wenn Sie andere Erfahrungen gemacht haben, würde es mich interessieren, wenn Sie das auch durchaus hier in dieser Runde sagen. Ich glaube, wir sind heute alle da, um etwas Neues zu lernen. Machen wir weiter. Das Wichtigste, wenn ich jetzt nicht auf der grünen Wiese oder schon auf der grünen Wiese beginne, das Wichtigste, wir haben heute schon sehr viel über Requirements gesprochen. Ja. Wie bekommen wir unsere Requirements? Typischerweise sind es entweder sehr schlechte Dokumente, die nur sehr wenig aussagen, oder Dokumente, 600-seitige Dokumente, wo alle möglichen sinnvollen und sinnlosen Requirements drinnen stehen, die im Zuge einer Analyse irgendwann vor Jahren vielleicht einmal erhoben worden sind und die es dann letztendlich gilt umzusetzen. Werden sie umgesetzt, das haben wir heute auch schon gehört, bekommt der Kunde letztendlich seine Software aufgrund der Requirements und wird garantiert definitiv nicht zufrieden sein damit. Ja, die Erfahrung haben wir gemacht. Ich nehme mal an, es wird bei Ihnen nicht sehr viel anders gewesen sein. Darum, wie sieht eine Alternative aus? Ja, wir versuchen in unseren Projekten, nachdem wir ja sehr test- und softwareentwicklungslastig sind in der Firma Necom, nicht nur den Tester so früh wie möglich sozusagen in das Scrum-Team zu holen, sondern der Tester ist aus meiner Sicht eigentlich schon der Erste, der überhaupt im Scrum-Team ist, ja. Der eigentlich gemeinsam mit einem Business-Analysten und gemeinsam mit dem Product-Owner, ja, die Requirements sichtet, ja, und die Requirements als Basisunterlage verwendet, um daraus User-Stories zu erstellen und diese User Stories dann quasi im TFS hinterlegt werden. Ja. Und dann genau diese User Stories der Input für die Programmierer, für die Tester sind und die letztendlich dafür entscheiden, was am Ende beim Kunden rauskommt. Hm. Welche Punkte sind da wichtig? Wir schauen es uns dann per Screenshot noch im Detail an, aber jede User Story sollte im Detail möglichst gut, prägnant, präzise, kurz beschrieben sein. Ganz wichtig, und da kommt der Tester ins Spiel, ja, wir haben das Prozess-Template modifiziert, dass es einen Tab Success Criteria gibt. Das heißt, der Tester liefert bereits bei der Erstellung der User Story den Input, wie könnte ich diese User Story, sobald sie dann irgendwann einmal eingesetzt und implementiert wird, wie könnte ich diese User Story überhaupt testen? Und ist diese User Story überhaupt testbar? Ist eine User Story nicht vernünftig testbar, dann ist sie keine User Story. Dann ist sie entweder zu groß geschnitten oder zu klein. Dann bietet sie entweder nicht die nötige Information, die ich für die Entwicklung oder für den Test brauche. Und deswegen Success Criteria, ganz ein wichtiges Thema. Test Case. In dieser Phase tut man sich vielleicht noch anfangs ein bisschen schwer mit Test Cases, aber alleine, wenn ich mir jetzt einen Test Case anlege und den als Design markiere, ja, ist es so etwas wie ein Platzhalter, ja, wie ein Garantievertrag, dass ich irgendwann einmal später zu dieser User Story einen Testfall haben werde, zumindest einen oder mehrere. Ja. Manchmal lässt sich bereits aus den Success Criterias ganz gut der Test Case ableiten. Ja, nicht programmieren, nicht aufzeichnen, nicht sonst irgendwas, aber zumindest ungefähre Schritte lassen sich hier bereits ableiten. Wie sie das halten, ist bei uns zumindest sehr projektunterschiedlich. Ja? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Es geht im Prinzip um Informationsverlust, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Requirement hinein in das Story. Ja. Sie können, ob Sie jetzt diese Anforderung, diese Non-Functional Requirements, wenn man sie so nennen, wenn es darum geht, diese Non-Functional Requirements drücken sich natürlich jetzt nicht in einer User Story aus, da gebe ich Ihnen recht. Ja. Es hindert mich aber nicht, trotzdem Non-Functional Requirements ja, als Work-Item anzulegen, ja, diese Non-Functional Requirements genauso im Team Foundation Server zu verwalten, ja, und möglicherweise vielleicht sogar Test Cases zu den Non-Functional Requirements dazu anzulegen. Ja. Also es hindert sich niemand daran, ja, ist natürlich projektabhängig, ja, und ist natürlich auch letztendlich irgendwo Geschmackssache. Ja.
Und vielleicht, weil ja dieses Risiko ja besteht, nicht, dass am Ende der Kette auf einmal, ich habe mir gerade mal so, habe ich es mir nicht vorgestellt, ist es besonders wichtig, ja, dass am Anfang diese Diskussion zu führen und sie auch zu dokumentieren. Ja, und auch zu beschreiben. Und wenn es halt vielleicht für den einen oder anderen Aspekt ein bisschen länger dauert, ja, und aber man muss sich dessen auch einfach bewusst sein und bewusst bleiben. Also es nicht zu tun und nichts festzuhalten, dann hat man den Effekt am Ende der Kette auf jeden Fall. Und so hat man es vielleicht zu 80%, 70% und manchmal vielleicht zu 90% tatsächlich schon adressiert. Und das Gleiche, was man diese allgemeinen Dinge, das ist genau auch hier dieser Aspekt, dass man hier diese Testfallbeschreibungen, Success-Kriterien, Test-Case-Beschreibungen, die man auch gemeinsam mit dem Anwender, mit dem zum Beispiel Product Owner erstellen kann. Es ist wirklich eine Schärfung und Klärung eigentlich dessen, was man will und das, was man braucht. Ja, man muss nur aufpassen, ja, dass man sich hier nicht auch wieder verzettelt. Ja, also man muss diese Gratwanderung, hier könnte ich ja tausende Testkäse formulieren, versus ich mache gar nichts, diesen richtigen Graubereich muss man da einfach auch finden. Ja. Und ich denke, das wird ein paar Projektdurchläufe brauchen, bis man auch für sich und für die Organisation hier den richtigen Zugang auch da wieder gefunden hat.
Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht letztendlich wieder in ein Wasserfallmodell endet, ja, indem dass man sozusagen alle Requirements in User Stories übersetzt, ja, und ich dann im Prinzip nicht mehr nach Scrum oder Agile-mäßig vorgehe. Ja. Das heißt, es geht hier wirklich nur in dem Bereich, um zumindest so weit einen Backlog zu füllen, ja, damit ich meinen ersten Sprint damit befüllen kann, ja, und damit ich Arbeitsunterlagen habe, um zum Beispiel meinen ersten Sprint irgendwas, bekommt er gleich, ja, wir müssen ein bisschen schneller vorgehen. 15 Minuten haben wir schon oder haben wir noch?
Das ist immer das End.
Okay. Dann werden wir ein bisschen schneller machen müssen. Ja, Task ist im Wesentlichen das gleiche wie mit Test Cases, nur auf der Development-Seite. Ganz wichtig noch aus meiner Erfahrung sind für mich GUI-Mockups. Ja. Hinterlegen Sie zu User Stories irgendwelche GUI-Mockups. Das können jetzt irgendwelche Handzeichnungen sein, das können sein irgendwelche Dinge, die Sie Screenshots oder Aufnahmen von einem Flipchart oder Sketchflow oder zig andere Tools, ja, die es hier am Markt gibt, um solche Anforderungen zu definieren. Nutzen Sie die Möglichkeit. Es ist letztendlich wirklich ganz wichtig. So, wir sind jetzt hier bei so einer User Story. Ich muss mich kurz halten. Obere Teil sind im Prinzip Standardinformationen. Wir waren hier unten beim Detail, wo möglichst kurz und knackig das beschrieben wird. Ja, genau. Success Criteria, Test Cases. Das ist jetzt schon ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, diese Anzahl von Test Cases haben Sie jetzt natürlich nicht zu Beginn. Ja. Ich habe jetzt da nur die ganzen Screenshots aus einem bestehenden Projekt genommen und da habe ich jetzt also nicht mehr die Phase. Wir sind also hier schon einen Schritt weiter.
Ganz, aber ich auch trotz des Zeitdrucks, genau da klinke ich mir nochmal kurz ein. Diese Integration von den Anforderungen und Stories mit den Test Cases ist eine sehr wesentliche und wichtige. Ja, das heißt, hier, wenn ich in der Auseinandersetzung mit der Arbeit der Test Cases draufkomme, dass hier etwas nicht klar formuliert ist in der Story oder in den Success-Kriterien, kann ich die gleich hier im Werkzeug, im Tool tun, anpassen und aktualisieren. Diese Trennung von und ich wirf irgendetwas über die Mauer und das habe ich in einem anderen System dokumentiert, führt dazu, dass irgendwas sehr schnell veraltet. Und zum anderen, wenn ich hier in dem Werkzeug, im Details, in der Success-Story etwas ändere, mache ich sofort einen Screen auf die Testfehler, die ich dahinter gelegt habe. Das muss sozusagen in einem Schritt getan werden und wird dann auch durch die einzelne Person getan. Der Requirements Engineer oder der Product Owner muss den Testfall anpassen oder ändern. Das muss nicht nur ein Tester machen. Oder eine Anmerkung geben, bitte hier das zu überarbeiten. Das ist ganz wichtig, um diese Aktualität herzustellen. Und da hilft es natürlich extrem, wenn das in einem quasi hier dargestellt ist.
Eine kleine Anmerkung noch am Rande. Wir befinden uns hier bereits im Test Manager. Ja, das heißt, wir sind hier nicht in der Softwareentwicklungsumgebung eines Entwicklers, sondern wir sind wirklich in dem Tool, das auch also dem Test Manager oder den Tester hauptsächlich zur Verfügung steht. Ja. All Links ist im Prinzip noch einmal eine Zusammenfassung aller dieser Informationen, die ich in den anderen Tabs hinterlegt habe. Zeigen deswegen nur noch einmal her, weil sie hier in dieser User Story sozusagen alle Work Items zusammenhalten. Ja. Sie halten hier eventuell andere vernetzte oder verlinkte User Stories zusammen. Sie halten die Test Cases, die Entwickler Tasks, die zum Beispiel, wenn Source Code eingecheckt wurde. Ja. Sie haben auch hier die Change Sets der Softwareänderung mit drinnen. Das heißt, Sie haben alles wirklich in einer zentralen Stelle, in einer Hand, vor allem wiederauffindbar. Ja? Schnell wiederauffindbar. Werden wir dann später sehen. Ja? Ist dann eine eigene Folie. Ja, und für alle Vertreter der Excel-Fraktion, wir können alles, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe und gesagt habe, können Sie natürlich auch in Excel machen. Excel als auch Project haben eine Two-Way, also eine bidirektionale Anbindung an den TFS. Das heißt, alles, was ich an der einen Stelle ändere, habe ich auch automatisch in der anderen und umgekehrt. Okay. Soweit zum ersten. Wir haben uns ein bisschen beeilen müssen. Microsoft Test Manager. Wenn Sie sich das erste Mal den Microsoft Test Manager ansehen, erschrecken Sie nicht. Er ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist auch noch in einer Version 1.0. Ja, aber er kann bereits sehr viel. Ja. Und wir haben ihn in ein Projekt bereits erfolgreich eingesetzt. Das heißt, es ist nicht so, dass man mit dem Ding nicht arbeiten kann. Ja. Aber im Vergleich zu anderen Testmanagern kann es vielleicht noch nicht ganz so viel. Ja. In manchen Bereichen, dafür bietet es super Vorteile in ganz anderen Bereichen, wenn es dann vor allem geht, Testautomation und virtuelle Environments, unter denen Sie Ihre Applikation testen können. Ja. Da gibt es unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Sie können bestimmen, unter welchem Betriebssystem, mit welchem Browser und unter welchen Konfigurationen sozusagen jetzt quasi Ihre Tests ablaufen sollen, Ihre Applikation getestet werden soll. Test Step Editor ist im Prinzip der Einstiegspunkt für den Tester, damit beginnen Sie. Das heißt, Sie legen sich zuerst einmal die Testschritte an, die Sie vorhaben, sozusagen auszuführen. Ja. Ist es eine Applikation oder sind das Testschritte, die einfach nicht weiter automatisierbar sind, ja, dann belassen Sie es dabei, dann sind das halt Testschritte, die Sie immer wieder ausführen müssen als Tester, dafür werden Sie letztendlich bezahlt. Die Welt ist nicht perfekt. Ja. Sehen Sie eine Chance, diese Testschritte mittels eines Screen Recorders sozusagen aufzuzeichnen? Ist der Testrunner genau das Tool für Sie? Wir werden es dann später sehen, der Testrunner hat sehr schöne Eigenschaften, dass Sie nämlich auch Parameter mit übergeben können. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwelche Eingaben und also nicht nur eine Eingabe machen können, sondern Sie haben eine Maske und Sie müssen viele Eingaben in dieser Testmaske, in dieser Maske machen, die Sie testen müssen. Sie führen dann eine Aktion aus, könnte also der Save-Button sein und es erfolgt dann eine andere Aktion, die Sie dann allerdings nur diese Reaktion auf diese Eingaben dann nur quasi als Tester überprüfen können, nicht programmgesteuert überprüfen können, aber die Eingabe dieser ganzen Parameter werden dann automatisch durchgeführt. Ja. Das heißt, Sie müssen dann im Testrecorder einmal durchgehen und sagen, welcher Wert sozusagen in oder welche Variable sozusagen in welches Eingabefeld gehört. Beim nächsten Mal weiß er das automatisch und diese Werte können Sie dann auch in Datenbanken hinterlegen oder XML-Files hinterlegen und ja. Gelingt es Ihnen oder eignet sich die Applikation und der Testfall dafür, sozusagen diesen Test noch weiter zu automatisieren, gibt es auch die Möglichkeit, die Ergebnisse programmgesteuert abzufragen. Das gelingt dann allerdings nicht mehr mit Testrunner, da müssen Sie dann schon das Visual Studio zu Hilfe nehmen. Und aber auch das ist jetzt kein Ausschließungsgrund, dass ein Tester sozusagen sich auch selbst zu einem Tester erstellen kann, läuft dann unter dem Namen Coded UI Test und unsere Tester im letzten Projekt waren durchaus in der Lage, sich Coded UI Test selber zu schreiben. Ja, ist keine große Hexerei. Okay, Test Environment haben wir schon gehabt.
Ja, vielleicht diese Beschäftigung damit führt auch sehr schnell dazu, dass sozusagen es nicht mehr, was Sie sehen, da gibt es einen Tester, der nur die Test-Design macht und da gibt es einen Tester, der irgendwelche Testfälle durchführt und da gibt es vielleicht auch einen Test-Automation-Ingenieur. Also in solchen Projekten ist man sehr schnell dort, wo sozusagen der Tester diese ganzen Aktivitäten umfassend tut, durchführt und lernt. Ja, also wirklich sozusagen ein Test-Ingenieur, der hier diese ganzen prinzipiell aufteilbaren Tasks gesamthaft eigentlich. Du machst aber sehr spannend und auch neue Felder für die, auch für die Tester, ja? Da ein bisschen mehr in die Technik auch reinzugehen. Eine Frage ist da hinten.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt den Testrunner noch nicht gemeinsam mit einer Windows-Mobile-Applikation zum Beispiel ausprobiert, mit der Phone-7-Applikation ausprobiert. Aber es gibt bestimmte Richtlinien, die eine Applikation erfüllen muss, damit der Testrunner erfolgreich läuft. Ja. Das sind zum Beispiel ASP.NET-Applikationen, WPF-Applikationen, WinForms-Applikationen, verschiedene andere Applikationen, die in einem Browser laufen. Ja. Wie das mit Embedded-Systemen ausschaut, weiß nicht, kann vielleicht jemand anderer die Frage beantworten? Ja, befürchte ich auch fast, ja. 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 Okay, wir sind hier jetzt bei den Screenshots, ganz schnell gehe ich durch. Sie sehen hier so eine Testliste, Teststeps, ja, die Sie zum Beispiel auch aus Microsoft Excel importiert haben können, ja, oder eben hier selbst eingegeben haben. Es gibt dann auch so etwas wie Shared Steps, das sind Schritte, die sozusagen immer wiederkehrend, immer wieder vorkommen, zum Beispiel ein Login auf einer Webseite oder ein Login an einer Applikation. Diesen Schritt wollen Sie zum Beispiel nicht immer durchführen, den definieren Sie sich einmal, den können Sie dann über den Shared Step sagen hier hineinziehen und wird dann ausgeführt. Das sind die Insert-Parameter, über die wir vorher gesprochen haben. Und ja, schauen wir gleich weiter. Das ist dann der Testrunner selbst. Wir haben ihn vorher schon am Anfang bei einer Folie gesehen. Wir sehen hier zum Beispiel das Environment, unter dem er läuft. Wir sehen, gegen welchen Bild das Ganze läuft. Und wir haben hier noch ein Toolbar an Dingen, die man sozusagen alle machen kann, Snapshots, Screenshots, Video Recording und so weiter. Jetzt sind wir beim Coded UI Test. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie im Visual Studio einen Coded UI Test anlegen, über den Wizard entweder ein bestehendes Screen Recording sozusagen zu verwenden, ja, oder den Test komplett neu anzulegen. Wenn Sie den Test neu anlegen, dann können Sie im Prinzip hier über den Record-Button das gleiche machen, das Sie auch in Testrunner machen können. Mit dem Tool hier, und das haben Sie eben nur hier und nicht im Testrunner, können Sie auch Ergebnisse, also Inhalte von Controls, zum Beispiel programmatisch abfragen. Der Vorteil von dem Testrunner gegenüber anderen Screen-Recordern ist, das ist mir ganz wichtig, dass der Testrecorder C-Sharp-Code erzeugt. Das heißt, das ist Code, den Sie normalerweise Ihre Entwickler lesen und schreiben können, der auch für Tester im Normalfall lesbar ist. Und um jetzt zum Beispiel so eine Validation zu machen, brauche ich nicht einmal irgendeinen Code schreiben, ich klicke mich nur mit dem Cursor am Ende dieser Test-Recording-Schritte rein und validiere dann das Feld, das das Ergebnis liefert, ja, und trage dann den Wert ein. Das ist quasi alles, das Sie machen müssen. Und das Wichtigste zum Schluss, diesen hier erstellten Test, können Sie wieder zurückschicken quasi an den Tester, ja, und der Tester kann diesen Coded UI-Test selbstständig wieder ausführen. Beziehungsweise dieser Coded UI-Test kann dann auch in Form von Continuous Integration wieder bei einem Bild automatisch abgefahren werden. Okay. Ja, das wäre eben hier die angesprochene Association. Wir haben dann gleich auch einen anderen Automation-Status, nämlich Automated. Und da sehen Sie zum Beispiel auch das Assembly, aus dem der Test kommt. Configuration, wir im konkreten Projekt haben nur zwei Betriebssysteme, Windows 7, Windows XP gehabt. mit jeweils dem gleichen Browser, Internet Explorer 8 war das, glaube ich, unter dem wir getestet haben, aber sie sind hier frei, sich beliebige andere Konfigurationen sozusagen zu definieren. Womit wir gleich beim nächsten Punkt wären, ich habe schon angesprochen, Continuous Integration. Welche Möglichkeiten gibt es da? Check-in-Policies, Gated Check-ins, GUI-Unit, GUI-Integration-Tests, schlagt da jetzt ein bisschen raus, aber letztendlich sind das die Dinge, die in der Continuous Integration ausgeführt werden. Ja. Und für Sie als Tester, was schaut dabei raus? Die Test Impact Analysis. Ja. Das heißt, Sie haben bereits bestehende Testfälle, ja. Sie haben schon die Sie schon erfolgreich ausgeführt haben auf einen Code, der schon geschrieben war. Und dieser Code wird jetzt refactored oder wird jetzt umgeschrieben oder erweitert. Ja. Dann bekommen Sie aufgrund des Build-Prozesses eine Information, welche der Testfälle Sie am ehesten wieder testen sollten, um festzustellen, ob die Produktqualität quasi noch die gleiche ist als vor dem Refactoring. Es ist keine hundertprozentige Sache, ja, es funktioniert nicht immer, es gibt Ausnahmen, vor allem wenn es im Bereich Dependency Injection geht oder es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert ganz gut. Ja, also speziell, wenn es darum geht, schnell was zu testen, schaue ich mir das an und beginne einmal dort.
Einmal eine wertvolle Indikation.
Genau, nicht? Das ist eine wertvolle Indikation.
Also damit
genau.
Man zumindest in dem Bereich loslegt und nicht irgendwo. Also das ist schon ganz hilfreich.
Ja, wie schaut das aus? Check-in-Policies sind im Prinzip Regeln, die wir oder Sie dem Entwickler vorgeben können, die er einhalten muss, bevor er Source-Code-Änderungen in das System hineinspielt. Ja. Ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht, darüber kann man jetzt projektspezifisch streiten, ja, aber es gibt sogar die Möglichkeit, bestimmte Typen oder Arten von Tests abfahren zu müssen, bevor der Entwickler überhaupt seine Änderung in das Source-Verwaltungssystem einspielen kann. Was ist Gated Check-In? Ja, es gibt die Möglichkeit, ich habe es in der Einleitung angesprochen, die Möglichkeit, Ihren Source-Code, der Entwickler, seinen Source-Code nicht lokal auf dem PC zu bilden, sondern diesen Build-Prozess auf einen anderen Rechner auszulagern. Ja, dann verwenden wir hier diesen Build-Prozess-Template und meine Empfehlung ist, verwenden Sie hier die Gated Check-In für den täglichen Import. Warum? Beim Gated Check-In werden alle Source-Code-Änderungen, die ein Entwickler gemacht hat, zuerst einmal geschelft, sprich in einen geschützten Bereich gestellt. In diesem geschützten Bereich wird kompiliert. In dem geschützten Bereich werden alle Tests abgefahren, die Sie sozusagen definiert haben, die für ein erfolgreiches Check-in in die Source-Code-Verwaltung notwendig sind. Erst wenn der Build erfolgreich läuft, erst wenn alle Tests erfolgreich gelaufen sind, erst dann wird der Code, die Änderung, mit dem bestehenden Code gemerged. Das heißt, das, was Sie dann im Repository vorfinden und ein Tester, ein Entwickler auschecken kann, haben Sie die Garantie, dass der Code getestet ist, ja, und dass er bildet. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, vor allem wenn Sie in größeren Teams zusammenarbeiten, wobei meiner Meinung nach die größeren Teams da im Prinzip schon bei 2, 3 Entwickler anfangen. Ja. Also Gated-Check-Ins lege ich Ihnen sehr ans Herz. Okay, die Folie werden wir ein bisschen überspringen, da geht es im Prinzip nur um die verschiedenen Testkategorien, Testtypen, die man anlegen kann, damit man sie dann den entsprechenden entweder Check-In-Prozess zuordnen kann oder einen Nightly-Build zuordnen kann, weil beim Check-In-Prozess werde ich vielleicht nicht die komplette Testbatterie abfahren, ja. Während in einem Nightly-Build, wo ich mehrere Stunden Zeit habe, kann ich sehr wohl sämtliche GUI-Tests, sämtliche Unit-Tests, Integration-Tests, kann ich die alle abfahren und wenn dann der Tester in der Früh kommt, hat er Report am Tisch liegen und weiß, wie schaut der Source-Code aus? Und vor allem, wo macht es Sinn, als nächstes weiter zu testen? Ja, wir waren so schön beim Testen. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich bin schon drüber, gell? Ab 12 Uhr. Okay, 2 Minuten habe ich noch. Es ist zwar schön, wenn Sie sozusagen Ihre Tests haben, die Tests automatisch ausgeführt werden, aber gelegentlich passiert es, dass auch ein Test fehlschlägt. Ja. Was machen Sie damit? Ja? Wichtig in dem Zusammenhang ist der Test Data Collector. Mit dem Test Data Collector bestimmen Sie, welche Daten während des Testablaufs gesammelt werden. Ja, das können Event-Log sein. Wir sehen es im Prinzip eh gleich da in der nächsten Folie. Das können Event-Log sein, Systeminformationen sein. Sie können auch den Videorekorder zum Beispiel bemühen. Ja. Nur aufpassen hier, da fallen sehr schnell Testmengen an, mit denen Sie dann letztendlich vielleicht nicht umgehen wollen. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht nicht für Sie als Tester, aber für den Entwickler, ist das IntelliTrace. Ja, und das ist etwas, was vom Testmanager unterstützt wird und ganz eminent dazu beiträgt, dass Fehler, die in einem Test aufgetreten sind, auch im Nachhinein vom Entwickler gefunden werden. Ja. Weil hier mit dem IntelliTrace wird im Prinzip bei der Testausführung bei jedem Testschritt ein Speicherabbild erzeugt. Ja. Dieses Speicherabbild kann ich mir dann ins Visual Studio laden und der Entwickler kann dann Schritt für Schritt sozusagen durch den Source Code durchsteppen und sich anschauen, wo ist der Fehler passiert, an welcher Zeile und welche Umgebungsvariablen haben welche Werte gehabt, was natürlich der Auffindung des Fehlers verkürzt. Ja, Bug Work Item, es wird, Sie können das sich so einstellen, dass automatisch, wenn jetzt im Automation-Prozess ein Fehler auftritt, dieser auch gleich automatisch ein Bug angelegt wird und alle diese Informationen unter den Details, Systeminformationen so eingefüllt werden. Ja. Ja, als Tester, Testmanager vielleicht nochmal, sehen Sie hier eine Übersichtsliste, welche Tests sind noch nicht ausgeführt worden, welche sind geblockt, welche sind fehlgeschlagen, beziehungsweise was davon ist durchgegangen und ganz oben haben Sie auch so bloß einen Indikator, wie schaut es mit der Qualität aus. Ja, letztendlich können Sie das Ganze auch noch am Team Foundation, am SharePoint anschauen, den erwähnten Dashboards. Und sollten alle Tests oder alle Tipps und Tricks, die ich Ihnen so mitgegeben habe, noch nicht praktisch geholfen haben, da noch ein paar Informationen, die ich so mitgenommen habe aus meinen letzten Projekten. Nehmen Sie sie mit. Und ich bin sicher, Sie werden damit was anfangen können. Dankeschön.